werde versuchen, genauer auf den Text einzugehen in so etwas wie einer symptomalen Lektüre von Althusser. Also wie er das auch als Bild geprägt hat, ein paar Kernbohrungen, wie man sie etwa in Grönland vornimmt und dann alte Eisschichten hervorbefördert, vornehmen. Dazu werde ich meinerseits eine Unterscheidung mehr oder minder voraussetzen und hier jetzt nicht entwickeln zwischen persönlichen und sachlichen Abhängigkeitsverhältnissen oder Herrschaftsverhältnissen und daran erinnern, dass Althusser Reconnaissance benutzt, was auf Deutsch sowohl Wiedererkennung als auch Anerkennung bedeutet, und vieles von seinen Schillern in der Argumentation, die ich glaube zu sehen, lässt sich damit auch dann ja vielleicht begründen oder erklären. Ich fange damit an, dass er ziemlich am Schluss behauptet, nachdem er sehr lange die religiöse Ideologie in ihrer Struktur dargestellt hat, in kapitalistischen Gesellschaftsformationen spielt die religiöse Ideologie nicht mehr dieselbe Rolle. Dann Zitat: Aber was wir über die Funktionsweise und die Struktur der religiösen Ideologie gesagt haben, gilt auch für die anderen Ideologien. Ende des Zitats. Wobei natürlich die Schwierigkeit ist, was von dem Vorgesagten sind Aussagen über Struktur und Funktionsweise und was sind Aussagen über die christliche Religion, beziehungsweise ihre katholische Version. Das ist relativ deutlich, dass er vom katholischen Christentum spricht. Ich will es jetzt gerade noch mal vorführen und dann wird es schon deutlich, dass das ein Problem ist, denke ich. Für die Moral, sagt er, da ist das große Subjekt, so wie Gott im Christentum das große Subjekt ist, die Pflicht. Die Subjekte stehen dem gegenüber als die vielen moralischen Gewissen, im Französischen kann man das als Plural formulieren, im Deutschen sollte man vielleicht sagen, die vielen Träger von moralischem Gewissen. Ne, aber ist das Verhältnis zwischen der Pflicht und denjenigen, die meinen, sie sind der Pflicht unterworfen, sie müssen die Pflicht erfüllen, also den moralischen Subjekten, vergleichbar dem Verhältnis zwischen dem religiös Gläubigen und seinem Gott? Das scheint mir nicht sofort auf der Hand zu liegen. Dasselbe lässt sich für die Gerechtigkeit sagen. Also die juristische Ideologie, da haben wir das große Subjekt, die Gerechtigkeit und gegenüber als die Subjekte die freien und gleichen Menschen, wobei das nochmal ein Grund dafür ist, diese juristische Ideologie nicht zu eng als Ideologie der Juristen zu fassen. Im Französischen oder auch im Deutschen könnte man ja auch sagen, juridische Ideologie, also Rechtsideologie, wie sie auch im Alltagsbewusstsein verbreitet ist. Und das ist gemeint. Es ist nicht gemeint, was die Rechtswissenschaftler in der Birne haben oder sozusagen als professionelle Ideologie vertreten. Also diese juristische Ideologie, großes Subjekt nach Althussers Analyse, die Gerechtigkeit, auch hier ist das nicht so schrecklich plausibel, dass die Gerechtigkeit ein großes Subjekt ist. Ich weiß, es gibt allegorische Darstellungen der Gerechtigkeit und es gibt Gottesstandbilder der Dike in der griechischen Antike und der Justitia in der römischen. Aber damit das zu einem Subjekt, einem großen Subjekt im althusserischen Sinne zu machen, ist nicht so richtig überzeugend. Bei den politischen Ideologien ist es auf den ersten Blick vielleicht näher liegend, weil da dann das Vaterland vorneweg kommt, aber dann kommen auch gleich die Nationalinteressen, das Allgemeininteresse und die Revolution. Also das ist jetzt alles Zitat. Und hier wird eben auch deutlich, die Subjekte sind dann die Anhänger, die Wähler, die Aktivisten, die Mitglieder. Ob die sich so zu der Revolution verhalten, wie der christlich Gläubige zu seinem Gott, ist auch nicht so schrecklich plausibel. Ich neige dazu, zu empfehlen, und ich denke, das lässt sich dann mit dem Spiel zwischen Wiedererkennung und Anerkennung auch erklären, warum das Althusser so übersehen hat, zu unterscheiden zwischen Subjekt und Instanz. Also, dass die Pflicht eine Instanz ist, auf die man sich bezieht, das, denke ich, kann man gut denken. Dasselbe gilt für die Gerechtigkeit, dasselbe gilt für den Staat, ich glaube, dass der, oder die Revolution, um gleich Lenins Titel zu zitieren. Ne, also da wäre dann ein erster Schritt, diese Engführung, die Althusser vornimmt, an das Modell der christlichen Ideologie, der religiösen Ideologie überhaupt, zu überwinden. Und ich denke, wir können dann von da aus auch besser entschlüsseln, was er auf Seite 264 sagt. Erinnern wir daran, dass wir auch gesagt haben, dass die rituellen Praktiken, in denen sich eine primäre Ideologie verwirklicht, auch eine sekundäre Ideologie produzieren könnte. Unter den Bedingungen des Klassenkampfes, sagt er in einer Fußnote. Das heißt, als ein Nebenprodukt. Gott sei Dank, denn sonst gäbe es ja weder die Möglichkeit der Revolte, noch die der revolutionären Bewusstwerdung, noch auch die der Revolution. Ne, also dieses Theorem von Produkt und Nebenprodukt der Ideologie, was mit der christlichen, der Analyse der religiösen Ideologie völlig unverständlich ist, würde auch dafür sprechen, diese sozusagen sachliche Interpretation der ideologischen Herrschaftsstrukturen und Herrschaftsreproduktionsmechanismen dann doch stärker zu akzentuieren, als er das tut. Ich zitiere noch zwei wichtige Punkte. Die Ideologie im Allgemeinen hat immer schon die Individuen als Subjekte angerufen, welche immer schon Subjekte sind. Also hier ist es eben nicht das große Subjekt, sondern die Ideologie im Allgemeinen. Und das, glaube ich, ist die analytisch sozusagen grundlegendere Ebene. Und diese These, es ist immer das große Subjekt, könnte man dann auch zurücknehmen. Die Ideologien hören niemand damit auf, die Subjekte als Subjekte anzurufen. Und dann kommt eine zweite Erklärung, warum es sowas wie revolutionäres Bewusstsein geben kann und revolutionäre Haltung. Es gibt unterschiedliche Strukturen ideologischer Anrufung, sozusagen vom Baby, das hat er sehr schön dann biografisch auch dargestellt, bis zu seiner Konversion vom Katholizismus zum Kommunismus. Er sagt, ihr Wirken überlagert sich, ihr Spiel durchkreuzt sich, widerspricht sich in Bezug auf dasselbe Subjekt, hier ist das kleine Subjekt gemeint, in Bezug auf dasselbe Individuum, das immer schon mehrfach Subjekt ist. Dieses Individuum muss eben damit klarkommen. Das sind sozusagen die beiden Ebenen. Einmal diese primäre Ideologie, sekundäre Ideologie und dann die Überlagerung der vielen ideologischen Anrufungen, unter denen das Subjekt sich immer wieder als individuelles Subjekt reproduziert und daraus aus diesem Klarkommen, diesem Kampf, wenn man so will, entwickelt sich vielleicht auch die Position eines Kommunisten, also eines, der den Kampf gegen diese Herrschaftsverhältnisse aufnimmt. Und wenn wir uns von hier aus dann sozusagen den Text nochmal rückblickend anschauen, und ich denke hier, ich will nur sagen, wenn wir hier jetzt schon sagen würden, wir unterscheiden zwischen Subjekt und Instanz, könnte man schon einiges klären. Aber wir können nochmal weiter zurückgehen. Auf Seite 278 resümiert er die doppelte Spiegelungsstruktur der Ideologie. Das hat er übrigens dann in Ideologie und ideologische Staatsapparate noch ein bisschen geändert. Erstens gibt es die Anrufung der Individuen als Subjekte. Wir sind Subjekt nur unter einer Anrufung. Das ist eine sehr plausible Analyse. Dann gibt es zweitens die wechselseitige Wiedererkennung zwischen den Subjekten und dem großen Subjekt. Na, da sind wir wieder mitten in der christlichen religiösen Ideologie. Und die Frage ist, ob das so verallgemeinerbar ist. ob hier nicht auch die ideologische Instanz an diese Stelle rücken müsste. Und dann drittens die absolute Garantie, dass alles in Ordnung ist, so wie es ist. Das ist die Frage, ob das wirklich aus der religiösen Ideologie in jegliche Ideologie zu übertragen ist. Also gerade wenn wir uns gegenwärtige ideologische Verhältnisse angucken, ist dieser Vollkommenheitsanspruch so nicht mehr so evident. Die neoliberale Ideologie etwa sagt, naja, vieles geht schief, aber wir kriegen das schon hin. Das ist viel eher die Haltung und nicht die Haltung, alles ist perfekt, sondern die Fehler, die gemacht worden sind, die lassen sich korrigieren. Das ist eher die. Und das ist, denke ich, auch die modernere Haltung. Und ich meine, man muss dazu sagen, Althusser ist auch klar, diese Konzentration auf die katholisch-christliche Ideologie, das ist ein bisschen regressiv. Das verweist auf, sagen wir, die frühe Neuzeit oder sowas, wo also dann auch die großen Theoretiker, die er aufgearbeitet hat, tätig waren. Aber es verweist eigentlich nicht wirklich auf die Gegenwart. Das sagt er in der zitierten Passage. Um das nochmal jetzt von vorne zu entwickeln. Die Grundthese ist, Ideologie ist ein imaginäres Verhältnis zu realen Verhältnissen. Und da denke ich schon, müsste man unterscheiden, ein imaginäres sachliches oder ein imaginäres persönliches Verhältnis. Dann analysiert Althusser die Kategorie des Glaubens und bezieht sie darauf, und ich glaube, das ist eine grundlegende Kategorie des Ideologischen. Es gibt kein Ideologisches ohne Glauben und es gibt auch kein Glauben ohne Ideologie. Und das setzt voraus die Althusser'sche These, dass wir, wenn wir handeln und in Bezug auf Handeln denken, uns immer schon in der Ideologie bewegen. Ob die dann deswegen schon wirklich omnihistorisch ist oder sich nur als omnihistorisch notwendigerweise darstellt, das müsste man nochmal dann genauer nachgucken. Ich glaube, das Zweite ist der Fall. Also Althusser behauptet nicht, dass die Ideologie wirklich omnihistorisch ist, sondern sie muss sich notwendigerweise als Ideologie, als omnihistorisch darstellen. Das ist aber was anderes. Dieser Glaube nimmt dann die Form vor allem an, dass das Subjekt an bestimmten geregelten Praktiken teilnimmt, welche die des ideologischen Staatsapparates sind. Auf die Frage werde ich jetzt nicht eingehen, warum das ideologischer Staatsapparat heißt und was daran irreführend und was daran doch pointiert richtig ist, von dem seine bei vollem Bewusstsein gewählten Ideen abhängig sind. Und da wird eben dann wieder, und hier ist es noch so, dass die Engführung auf den religiösen Glauben nicht so im Vordergrund steht, wenn auch sich in den Vordergrund drängt. Es gibt den Glauben an Gott mit Kirche, Messe, Niederknien, Beichte und Buße. Es gibt den Glauben an die Pflicht, wo er dann relativ trocken sagt, da gibt es dann ein entsprechendes Verhalten, das in bestimmte rituelle Praktiken eingebettet ist, welche mit dem guten Sitten übereinstimmen. Also die Analyse des ideologischen Staatsapparats Pflicht oder der Ideologie der Pflicht ist sehr, sehr knapp gehalten. Und bei der Gerechtigkeit, was für die juristische Ideologie dann zentral ist, sich den Regeln des Rechts ohne Widerrede unterwerfen, womöglich sogar protestieren, wenn diese verletzt werden, Petitionen unterschreiben, an Demonstrationen teilnehmen. Das sind die Praktiken, durch die diese Ideologie der Gerechtigkeit existiert. Und er fügt dann noch hinzu an dieser Stelle, ich rede von Seite 261 jetzt die letzten Minuten, gleichermaßen könnte das auch an die nationale Revolution von Marshal Pétain bezogen werden oder gleichermaßen, aber offenbar auf ganz andere Weise, auf die sozialistische Revolution. Auch an die kann in dieser Weise geglaubt werden. Das ist dann immer wieder bezogen auf Taten, nicht bloß auf Bewusstseinszustände, die eingebettet sind und durch Praktiken, die in Praktiken eingebettet sind und durch Rituale geregelt werden, im Rahmen der materiellen Existenz eines ideologischen Apparates. Und dann wird sozusagen hinzugefügt mit einer, denke ich, gewissen distanzierenden Ironie, auch wenn es nur ein ganz kleiner Teil dieses Apparates ist, ein kleiner Gottesdienst in einer kleinen Kirche, im Wettkampf in einem Sportverein, ein Tag in einer Schulklasse oder auch eine Versammlung oder Kundgebung einer politischen Partei. Und dann hat er dann in der Veröffentlichung in den ideologischen Staatsapparaten gestrichen, der Union Rationaliste oder was immer man sonst haben möchte. Also der Freidenkervereinigung der Französischen. Dann kommt aber fast Verengung auf das Beispiel der Messe. Das muss man dann sorgfältig lesen. Die Materialität einer Ortsveränderung, um zur Messe zu gehen, eines Kniefalls, eines Gebets, einer Reue, einer Buße. Und dann kommt erst das Nicht-Messebezogene, eines Blicks, eines Händedrucks und eines als solche geäußerten wörtlichen Rede und einer nach innen gerichteten wörtlichen Rede. Das Gewissen gehören nicht zu ein und derselben Materialität, das ist der Zusammenhang hier. Wobei in der Regel wird das überlesen, dass das nicht zur Analyse der Ideologie und Praxis der Messe gehört, sondern auf die anderen möglichen Ideologien und Praktiken verweist. Dann wird das dann dahingehend interpretiert, dass es klar sei, dass das Subjekt handelt, insofern dies durch das folgende System bewirkt wird. Durch eine Ideologie, nämlich, und dann die Punkte, die innerhalb eines materiellen ideologischen Apparates existiert, die materielle Praktiken vorschreibt, die durch ein materielles Ritual geregelt sind, wobei diese Praktiken wiederum in den materiellen Taten eines Subjektes existieren, das mit vollem Bewusstsein seinem Glauben entsprechend agiert. Also hier ist nur von den kleinen Subjekten die Rede, nicht vom Großen. Und es gibt dann zwei Thesen. Es gibt keine Praxis, welcher Art auch immer, die nicht durch und unter einer Ideologie erfolgt. Und es gibt Ideologie nur durch das Subjekt und für die Subjekte. Und ich glaube, an der Stelle sollte ich einfach jetzt Schluss machen. Danke.